miteinander. Im Namen der Banca Credinvest hier in Zürich heiße ich Sie ebenfalls herzlich willkommen zur Multimedia-Konferenz des PI Global Value Fund. Wir freuen uns, dass Sie sich so zahlreich angemeldet haben und ich übergebe nun das Wort an Herr Professor Dr. Max Otte.
Vielen Dank, Herr Aldis. Ich freue mich auch, sehe etliche Bekannte auch unter den Teilnehmern und möchte einen kurzen Rückblick liefern über das letzte Jahr des PI Global Value Fund und auch, wie wir die Zukunft sehen. Es war ein sehr gutes Jahr für uns, das vorab. Wir waren weit vor den Indizes, vor den meisten und auch weit vor den meisten großen Konkurrenten. Und das freut natürlich und wir hoffen, dass es so weitergeht. Aber es werden natürlich auch andere Jahre kommen, wo wir nicht ganz so weit vorne liegen. Aber über die Dauer hoffen wir doch, eine deutlich überdurchschnittliche Performance zu kriegen. Die Welt dreht weiter durch und wir denken auch, dass wir langsam am Ende dieses Börsenzyklus sind. Wir finden noch Investmentmöglichkeiten, aber wir werden vorsichtiger. Es ist ein Jahr der vielen Jubiläen. Seit einem Jahr sind wir nach Deutschland zurückverlagert als Research Institut und beraten die Banca Credinvest in Zürich von Deutschland aus. Das hat regulatorische und Managementvorteile. Wir sind näher zusammen als Team und das hat sich auch sehr positiv ausgewirkt. Seit 10 Jahren gibt es den PI Global Value Fund nun mit einem doch 10-jährigen Track Record. Das ist eine schöne Zeit und wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre. Seit 15 Jahren mein IFVE, seit 20 Jahren bin ich als Unternehmer für Finanzmarktinformationen am Markt und seit 35 Jahren halte ich Aktien. Also einiges, was ich jetzt als Jubiläum gezeigt hat. Der PI Global Value Fund wird beraten von der Privatinvestor Kapitalanlage GmbH, das bin ich und 2 Analysten. Der Asset Manager ist die Banca Credinvest in Zürich und wir sind bei 100 Millionen. Die Zielrendite sind 10%, also eine Verdopplung alle 7 Jahre. Wir haben im Moment langfristig mit Finanzkrise und Eurokrise 8,4%, da ist ein bisschen Potenzial, aber wir haben uns natürlich auch was vorgenommen und wollen es noch ein bisschen steigern. Die Performance dieses Jahr positiv, jetzt keine Riesenperformance, aber wenn man den Abstand zu DAX, auch zu SMI und zu Eurostoxx sieht, also zu DAX ist der Abstand fast 20%. Und selbst zu MSCI World sind es 3%. Und der MSCI World ist sehr stark US-lastig mit über 50%. Und dort fangen ja auch die Börsen an zu schwächeln, nachdem sie nochmal neue Höchststände im Frühjahr und im Frühherbst markiert haben. Gegenüber den großen Konkurrenten auch deutlich vorne. Ich habe die Namen jetzt nicht ausgeschrieben, teilanonymisiert, sind alles ganz respektable und hochgeschätzte Kollegen. Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir auch mal davor liegen und nicht mal, sondern wenn wir jetzt schon im zweiten Jahr davor liegen und hoffen natürlich, dass das weitergeht, genauso wie die Konkurrenten hoffen, dass sie wieder vorne liegen. Langfristig plus 131% seit Auflegung des Fonds, was eben diese 8,4 per annum macht. In der Welt sieht es nicht ganz so gut aus wie bei unseren Fonds. Da ist einiges im Umbruch und auch einiges an krisenhaften Entwicklungen. Trump startet einen Handelskrieg mit China. China war ja auch schon Thema im Wahlkampf. Der Brexit wird jetzt durchverhandelt, wobei da auch viele weiche Klauseln noch sind. In der Eurozone sind die Target-2-Forderungen so hoch wie noch nie zuvor. Also neue Höchststände. Das italienische Bankensystem ist ziemlich pleite. In Japan haben wir die Politik der Weimarer Republik im Prinzip, dass die Notenbank die Staatsschulden monetisiert, und zwar mit Vollgas. China hat eigene Probleme und die Emerging Markets kriseln sehr schwer. Nur ein paar Bildchen, und das sind ja Brexit und Trump, Salvini, Alternative für Deutschland in Deutschland sind ja nicht die Ursachen dessen, was uns im Moment in der Welt bewegt, sondern es sind die Resultate oder die Symptome. Aber politisch ist einiges im Umbruch und man sieht, dass wir uns irgendwie dem Ende der Nachkriegsordnung nähern, dass also tatsächlich sich eine neue Weltordnung abzeichnet, nicht die, die George Bush 1990 meinte, sondern eine, die unruhiger ist, wo es viele kleine Vorfälle gibt und darauf muss man sich einstellen. Herr Trump macht weiter, nachdem ja vor einem Jahr die Tweets hin und her flogen zwischen ihm und Kim Jong-un oder die Meldungen, hat er zwischendurch mal gesagt, er habe eine neue Liebe gefunden, das wäre eben Kim Jong-un. Also er ist da sehr spontan in seinen Äußerungen und die Auseinandersetzung zwischen Medien, alle minus Fox, Fox hält zu Trump, alle anderen dreschen auf ihn ein und Trump geht weiter. Und das ist auch noch nicht zur Ruhe gekommen in den USA. Und da gibt es eben ein Tauziehen. Und ein Resultat dieses starken Drucks, unter dem Herr Trump steht, ist dieser Handelskrieg. Denn der Präsident darf gar nicht so viel. Trump hatte geglaubt zum Beispiel, dass er den Einreisestopp machen darf zu Beginn seiner Präsidentschaft, weil es so in der Verfassung steht. Es steht auch wirklich wortwörtlich drin, dass der Präsident Personen, von denen er glaubt, dass sie das Land gefährden, den Zutritt verbieten kann. Aber die Gerichte haben das anders interpretiert. Und in der Handelspolitik hat der Präsident Freiheit. Da kann er machen. Und wenn sonst keine Erfolge sich abzeichnen oder wenige, dann macht man eben das, wo man noch Handlungsspielraum hat. Handelspolitik kommt beim bestimmten Teil der Klientel gut an. Trump hatte ja einen innenpolitischen Wahlkampf geführt, den ich selber sehr brillant fand, indem er gesagt hat, Kriminalität senken, Infrastruktur, Städte ausbauen, und das ist angekommen bei der Mittelschicht. Übrig geblieben ist von diesem Wahlkampf wenig. Wir haben ein Tauziehen zwischen den sicherheitspolitischen Eliten und dem Apparat, und Trump und sein anti-interventionistischer Wahlkampf wird umgebogen und die USA fahren im interventionistischen Kurs weiter. Und eine Folge ist eben dieser Handelskrieg. Und wenn man sieht, da ist einiges an Maßnahmen passiert in diesem Jahr. Zölle zum Schutz von geistigem Eigentum, Volumen der Importe 50 Milliarden, dann Zölle auf Autoteile, Zölle auf Metalle, Chemikalien. China hat immer angemessen und moderat reagiert, aber hat reagiert. Jetzt zwischenzeitlich hat Trump auch mal getweetet, dass es vielleicht jetzt genug ist mit dem Handelskrieg, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Und das zeigt aber eben, dass die USA nicht mehr alleine die Weltordnung bestimmen, sondern dass China zum Player geworden ist. Das zeigt sich auch im anderen Bereich, nämlich in der Tatsache, dass China vor gut einem Jahr den Handel mit Bitcoin verboten hat. Ich bin ein großer Bitcoin-Skeptiker und wahrscheinlich gerade rechtzeitig, um dieser Blase den Stecker zu ziehen. Sie finden im Netz von mir auch Aussagen zu Bitcoin bei YouTube. China hat den privaten Handel verboten und gerade kurz bevor Terminkontrakte auf Bitcoin in Chicago zugelassen wurden, wahrscheinlich gerade rechtzeitig, bevor die Insider in großem Stil die Bitcoins an Privatpersonen hätten abladen können und diese Umwälzung passiert wäre. Also da sehe ich Chinas Einwirkung auf die Weltwirtschaft durchaus positiv. Schauen wir, wie es weitergeht. Ein moderater Protektionismus muss nicht das Ende der Weltwirtschaft sein, kann sogar vernünftig sein. John Maynard Keynes hat sich dafür auch ausgesprochen. Die jetzige ungebremste Globalisierung hat ja nicht nur Lichtseiten, sondern auch Schattenseiten. In den Emerging Markets brodelt es. Das hat mit vielen Faktoren zu tun. Ein herausgehobener ist, dass viele dieser Länder stark in Dollar verschuldet sind und dass jetzt die Dollarzinsen steigen und Kapital in die USA zurückfließt und diese Länder vor einem Kapitalabfluss stehen, ist nicht die einzige Ursache, aber die zieht natürlich. Die Türkei zum Beispiel 400 Milliarden Dollar in Auslandsschulden. Lehman hatte damals 600 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten. Argentinien, Venezuela, Brasilien, auch Indien Also das geht relativ weit und relativ viele dieser Länder sind in Dollar verschuldet. In der Türkei geht das Wachstum von 11 auf 5%, und dann kommt noch die Inflation hinzu. Das Problem der Inflation hat man jetzt gelöst. Erdogan hat sie verbieten lassen. Na, das ist ein bisschen ironisch, damit ist das Problem natürlich nicht gelöst, aber sie ist tatsächlich gesetzlich verboten, Preissteigerung, und das lässt sich leichter durchsetzen, wenn der Wirtschaftsminister der Schwiegersohn ist. Die Währung schmiert ab und die Zinsen explodieren, und das ist natürlich ein tödlicher Mix. Und dann kann man verstehen, dass dieses Land und dass Erdogan Ablenkung in Aktivitäten außerhalb des Landes sucht. Das ist aber noch nicht zu Ende. Das kann schon noch weiter gefährlich werden. In Argentinien haben wir auch einen Währungsabsturz, die Leitzinsen zwischenzeitlich auf über 60%. Also hier sehen wir auch, dass es da rappelt. Wir schauen für den Fonds natürlich in solchen Märkten, jede Krise, jede Verwerfung ist auch eine Chance. Und wenn da Schnäppchen zu haben sind, die uns gefallen, dann kaufen wir auch mal. Allerdings immer moderat und im Rahmen eines Risikomanagements, denn wir wollen natürlich kein zu hohes Exposure haben. Aber wenn es dort gibt in Brasilien Weltkonzerne und auch gute Unternehmen, wenn es da in Argentinien weniger und wenn es da was gibt, dann würden wir da auch was kaufen. Venezuela wird die Währung mittlerweile nicht mehr gezählt, sondern gewogen. Also da sind wir voll in der Hyperinflation. Ein paar Hinweise, dass wir uns am Ende dieses Börsenzyklus befinden. Wir können natürlich im Fonds bis 49% Liquidität gehen. Wir sind zuversichtlich, dass wir immer genug Aktien finden, um zumindest die Hälfte des Fondsvolumens zu bestücken. Und wir werden vorsichtiger. Und dafür gibt es doch einige Hinweise, dass wir am Ende des Zyklus stehen. In Mannheim im Fondskongress habe ich Anfang des Jahres gesagt, dass wir aufpassen bezüglich der Emerging Markets, dass wir auch Liquidität aufbauen und dass ich vorsichtiger werde. Und ich war und da die einzige Stimme, die da sehr deutlich war. Es kamen von den Kollegen durchaus auch so eingeflochtene Warnungen, aber wenn die Party läuft, will sie natürlich keiner so recht stören, außer mir. Ich habe dann tatsächlich ein bisschen den Party-Spoiler gespielt und habe gesagt, innerhalb der nächsten 2,5 Jahre, jetzt noch 2 Jahre, passiert was Größeres, also innerhalb der ersten Amtszeit von Donald Trump, wenn er sie denn durchlebt, also in diesem Zeitraum. Und Trump ist nicht die Ursache, Trump ist das Resultat bzw. das Symptom. Aber er wird natürlich dann nachher, falls was passiert, schuldig gesprochen für das, was passiert. Danach gab es eine kurze Korrektur, dann ging es ja weiter. Auch wieder Zufall, aber es ist natürlich immer ganz interessant, diese Zufälle zu sehen. Also es gibt etliche Hinweise, dass wir uns am Ende des Zyklus befinden. Der lange Anstieg von Dow Jones und S&P, die US Large Caps, die Renditeerwartung ist sehr schlecht. Ölpreis steigt, Zinszyklus dreht, Kreditzyklus weit fortgeschritten, die Zentralbanken intervenieren nahezu verzweifelt. Die Gesetzgebung versucht zu retten, was zu retten ist, und die Demografie sieht auf der Welt auch nicht so positiv aus. Der Dow Jones hat den längsten und drittstärksten Aufstieg dieses Jahrhunderts hinter sich. Das ist schon ein Wort. Und wer weiß, vielleicht war das jetzt die Wende. Wir haben jetzt wieder eine Erholung, aber ewig kann natürlich so eine Hoss nicht gehen. Der Zinszyklus dreht in den USA immerhin von fast 0 auf 3%, fast 3%, in Italien von 1% auf über 3%. Und das ist bei den Schulden in Italien schon natürlich ein Wort. Wir haben jetzt dieses Tauziehen zwischen Salvini und der Europäischen Union. Die Europäische Union startet ein Strafverfahren. Aus meiner Sicht wird man sich da wieder auf einen faulen Kompromiss einigen. Italien wird einen Kompromiss bekommen, wird Konzessionen bekommen, weil man noch nicht so weit ist, diese Eurozone ernsthaft zu reformieren und oder platzen zu lassen. Also es wird noch eine Weile sich so dahinschleppen, aber das sind jetzt schon deutliche Spannungssignale. Und es hat sich ja nichts verbessert im Süden Europas. Die Jugendarbeitslosigkeit ist weiter hoch. Die strukturellen Anpassungen in der Wirtschaft sind weitgehend ausgeblieben. Der Euro hat die Ungleichgewichte zementiert. Der niedrige Euro für die deutsche Währung, gemessen an einer möglichen D-Mark, niedriger Wechselkurs, hat die deutschen Exporte subventioniert und hat damit eigentlich diese Ungleichgewichte in der Eurozone festgeschrieben. Wir kommen aus der Sache nicht raus, aber noch ist die Politik nicht so weit, ernsthafte Reformen anzugehen. Wenn jetzt die Target-2-Salden, die mittlerweile 1 Billion erreicht haben, die deutschen Forderungen an den Süden gestrichen würden, wäre das gar nicht so dramatisch, denn dieses Geld ist ja vorher durch Konsumverzicht erspart worden. Es wäre wahrscheinlich das Beste, irgendwann mal in die Schuldenbereinigung einzutreten und das System zu reformieren. Das ist eine Sache, die man nach 1919 verschlafen hat. Die hohen Kredite der Amerikaner an England, an Frankreich blieben bestehen. Und die haben uns dann eben auch über die 20er begleitet und haben die Weltwirtschaft schwer gedrückt und haben auch nichts genützt. Also wenn man in so einer Schuldenfalle drin ist, dann muss man unter Umständen auch die Konsequenz ziehen, Schulden streichen und das Reformieren, also eine Art geordnetes Insolvenzverfahren. Aber so weit sind wir noch nicht. Also geht es weiter wie bisher. Der Kreditzyklus ist weit fortgeschritten, die Notenbanken intervenieren weiter. Sie sehen rot das Tapering der Fed, da ist so langsam Schluss, aber die anderen machen weiter. Autokredite, Studentenschulden, Kreditkartenschulden in den USA massiv gestiegen. Also da sind wir auch am Ende des Zyklus und die Trumpschen Steuerreformen, die handwerklich schlecht gemacht waren, dürften eher ein Strohfeuer gewesen sein. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Also irgendwann erwarte ich da auch eine reale Wende. Es herrscht praktisch Vollbeschäftigung. Die Löhne steigen, die Inflation steigt. Was auch heißt, dass diese langfristigen Wachstumstitel mit den hohen Bewertungen unter Umständen jetzt nicht mehr so attraktiv sind, dass man auch mal etwas mehr Zykliker machen kann. Die Interventionen der Notenbanken nach wie vor massiv. Diese ganze Geldpolitik hat ja auch das Resultat, dass die Mittelschicht schrumpft und dass das Wachstum im Vermögen fast alles an die Superreichen geht, also an die Top 2, 3 Perzentile und dass die Mittelschicht und die Unterschicht nicht partizipiert vom Wachstum. Und das ist auch natürlich auf Dauer nicht nachhaltig und nicht haltbar. Und sowas Ähnliches hatten wir eben auch vor 1929. Hier sehen Sie, dass wir langsam an eine faire Aktienmarktbewertung herankommen. Das ist der sogenannte Buffett-Indikator, wo die Weltmarktkapitalisierung, eine Bestandsgröße, also Wert aller Aktien auf der Welt, ist natürlich nur ungefähr, mit der Weltwirtschaftsleistung, also einer Stromgröße, dem Wert der produzierten Waren und Dienstleistungen in diesem Jahr in Verbindung gebracht werden. Und der ist jetzt bei 1, das heißt nicht viel, damit sind die Aktienmärkte der Welt noch nicht teuer, aber auch nicht mehr billig. In so einem Index findet man immer noch was, weil ja Indizes Durchschnitte sind, wir finden noch genug. Wenn das jetzt bei 1,5 stünde, also wenn die Weltmarktkapitalisierung das Welt-BIP deutlich überstiege, auch schon bei 1,2, würde es natürlich sehr viel schwieriger und schwerer Aktien, vernünftige Aktien zu vernünftigen Bewertungen noch zu finden. Sie sehen hier aber auch, dass im Prinzip von 2008 bis jetzt oder bis 2017 die Aktienmärkte unter dem Welt-BIP standen. Das heißt, es waren in der Tat 9 Jahre, die für Aktien sehr gut waren, auch laut Buffett-Indikator. Und jetzt wird es durchwachsener. Man kann immer noch gute Deals machen, aber nicht mehr so viele. Und das hat auch was mit unserer Ausrichtung zu tun. Wir sind, was die Liquiditätsquoten angeht, sehr strategisch. Wir ändern da nur wirklich in Mehrjahresfristen unsere grundlegende Auffassung. Und 9 Jahre lang waren wir fast immer ziemlich vollständig investiert. Und das wird jetzt anders. Wir werden vorsichtiger. Wir fangen an, Liquidität aufzubauen. Wir verkaufen auch mal Titel, wenn sie den inneren Wert erreichen, und reinvestieren das nicht sofort, um dann bei Korrekturen Chancen zu nutzen. Da habe ich schon ein bisschen vorgegriffen auf die Positionierung. Dieses Bild haben etliche von Ihnen schon gesehen. Ich wiederhole es trotzdem. Seit dem 26.03.2009 bis zum 25.01.2018 war ich ziemlich Vollgas bullisch für Aktien. Was jetzt nicht mehr der Fall ist, bin immer noch bullisch und positiv gestimmt, aber wie gesagt, vorsichtiger. Aber 9 Jahre lang haben wir eine sehr hohe maximale Aktienallokation im Rahmen der individuellen Strategie gehabt, auch bei den Vermögensverwaltungsmandaten. Wenn da jemand natürlich vorsichtiger ist, hat er seine Aktienquote voll bedient bekommen. Jetzt werden wir etwas vorsichtiger. Im PI Global Value Fonds sind die Qualitätsstufen sehr auf Qualität ausgerichtet, aber wir fangen an, ein paar Zykliker zu machen. Also Google und Apple finden wir immer noch spannend, Alphabet und Apple. Das sind die 22% Top-Qualität. Dann haben wir 50% Nicht-Zykliker oder wirklich gute Qualität und 20% Zykliker, und dann der Rest sind Chancen und auch Turnarounds, mit denen wir auch sehr viel Geld verdient haben in diesem Jahr. Apple ist weiter im Portfolio. Buffett hält es, fast 80 Milliarden Position. Und wir sind zum ersten Mal im Herbst 2016 eingestiegen, stehen weit vorne. Jetzt gab es eine Korrektur. Wir bleiben aber weiter in der Aktie drin. Und wir haben einen fairen Wert von über 250 Dollar berechnet. Das Wachstum ist weiter über 10% per annum, und wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis um die Liquidität bereinigt, stehen wir da bei 12, und das ist für so ein Qualitätsunternehmen nicht viel. Und die Frage ist es, wie kommt es, dass ein solches Technologie- oder Consumer, ist ja fast ein Consumer-Unternehmen oder ist ein Consumer-Unternehmen, so billig ist? Und das sehen wir auf der nächsten Folie. Der Kurs ist zwar gestiegen, aber das Kursgewinnfeld, der Gewinn ist noch viel stärker gestiegen. Und das heißt, das Kursgewinnfeld muss sinken. Während also hier vorne recht viel Erwartung im Kurs war und die Kurse zum Teil 30, die KGVs waren also stattlich, sind die KGVs kontinuierlich gesunken, weil die Gewinne stärker gestiegen sind als der Kurs. Trotz dieser phänomenalen Kursentwicklung um das 20-fache haben wir eben ein sinkendes KGV. Die Gewinnentwicklung war eben noch phänomenaler. Und das ist ein generelles Phänomen bei den meisten dieser Tech-Unternehmen, nicht so sehr Netflix, nicht so sehr Amazon, aber bei Alphabet haben wir eine ähnliche Entwicklung. HP hatten wir schon vorgestellt an dieser Stelle, bleiben wir dabei. War unterbewertet, als wir es gekauft haben. Marktführer bei Druckern, stabiles Geschäft, vielleicht nicht sehr sexy, aber sehr stabil, weil es eben auch mit Ersatzteilen, Patronen und so weiter laufende Umsätze gibt, stabile Umsätze. Samsung dazu gekauft, damit ist auch Samsung dem HP-Universum einverleibt, und die Aktie war so attraktiv und man hat noch die zusätzliche, den Bonus des 3D-Drucks. Da gab es ja viele Spezialunternehmen, die auf diesen Hype aufgesprungen sind. Wie es immer so ist, am Ende eines Hypes, dann verflüchtigt sich das und die großen Player bleiben übrig oder auch ein paar neue Player. Und hier ist unser Favorit klar, HP, weil die Distributionsmacht haben, auch diese neue Technologie an den Markt zu bringen. Und das ist ein Bonus, der noch gar nicht in der Bewertung berücksichtigt ist und der für weitere Kursfantasie sorgen kann. Ist für uns auch durchaus ein langfristiges Investment. Es gibt zum Beispiel eine Kooperation mit VW. Heute werden Schlüssel gemacht. Nächsten Jahr sollen es schon Schalthebel und sowas sein und irgendwann dann ganze Autoteile. Der neue Metaljet soll sehr schnell sein, sehr gut sein. Wir sehen es. Wenn es funktioniert, freuen wir uns über zusätzliche Gewinne und Kurszuwächse. Wenn es nicht funktioniert, ist auch das Basisgeschäft so attraktiv, dass wir gerne investiert bleiben. Das sind Investments, die wir mögen. Und hier sind wir mehrfach reingegangen. Wir haben auch nachgekauft jetzt in der Kurskorrektur. Bleiben wir gerne dabei. Der faire Wert ist doch deutlich über dem Kurs. iRobot kennen Sie vielleicht oder wahrscheinlich, Putzroboter. Ich war vorgestern in Schwaben und habe eine Umfrage gemacht, wer denn sowas hätte, und da kam nur eine Antwort. Aber dann habe ich mir überlegt, ja, in Schwaben ist es ja auch Ehrensache, sowas selber zu machen. Also da haben sich die Leute vielleicht geniert, sich zu melden, aber diese Putzroboter sind auf dem Vormarsch. Der Gründer ist noch dabei, mit auch beteiligt am Unternehmen. Und wir haben uns dieses Unternehmen angeschaut und es hatte jetzt eine sehr volatile Kursentwicklung. Es war auch teuer. Es war, als wir es uns zum ersten Mal angeschaut haben, im KGV über 30. Hatte aber auch Wachstum von über 20%, über 25%. Und damit eben nicht wirklich teuer. Aber für uns nicht attraktiv genug und dann brach der Kurs doch deutlich ein. Und da können wir wieder sehen, wie die Börse doch gelegentlich irrational ist. Das Unternehmen hatte selber kommuniziert, dass man mehr Geld in die Werbung stecken wolle. Und das hat natürlich zu einem Gewinnrückgang geführt. Und die Analysten haben das nicht gemocht, also obwohl es kommuniziert war. Wir fanden es gut, weil mit dieser Technologie, mit dieser Marktstellung aus dem eigenen Cashflow über Werbung weiter zu wachsen, erscheint uns die richtige Strategie. Und dann haben wir zugegriffen. Diesmal zufällig auch am Tief. Das passiert selten, aber manchmal passiert es eben doch. Und das hat uns schon einen schönen Wertzuwachs gebracht. Wir haben hier, als es sich dem inneren Wert näherte, auch mal einen Teil Verkauf gemacht und kaufen gerne auch wieder ein, wenn es weiterfällt. Das Unternehmen ist auch eine langfristig spannende Wachstumsstory. Im Frühjahr hatte ich gesagt, im Januar, wir bauen Liquidität auf. Zum Sommer hatten wir über 20%. Jetzt haben wir 10, weil wir die Kursrückgänge im Herbst genutzt haben, um zu reinvestieren. Wenn jetzt aber Titel wieder ihren fairen Wert erreichen, wird es wahrscheinlich so sein, man kann das natürlich nicht mit Gewissheit sagen, dass wir zum nächsten Sommer wieder mehr Liquidität haben, um dann im Herbst gegebenenfalls wieder zuschlagen zu können. Wenn man, das ist der DAX, am 01.01.2008 ein Teil Liquidität aufgebaut hätte und am 01.01.2009 reinvestiert, wäre das dabei rausgekommen. Ich habe da zwei willkürliche Zeitpunkte genommen. Es ging ja noch weiter runter bis März 2009, aber das trifft man nicht. Ich habe einfach mal Kalenderpunkte genommen. Wenn man 25% liquide gewesen wäre, wäre man nach 2 Jahren eben schon wieder bei plus minus null gewesen, anstatt minus 13%. Und nach bei 40% Liquidität sogar bei plus 8%. Das nur als Beispiel, dass wir natürlich oder dass wir versuchen, dieses Instrument der Liquidität jetzt strategisch und auch taktisch einzusetzen. Dieses Jahr ist es uns hervorragend gelungen, das muss nicht jedes Jahr so sein, aber wir beziehen das jetzt nach 9 Jahren Vollgas für Aktien mit in unsere Überlegungen sehr aktiv ein. Wir können Krise, ich meine, das Schöne ist, dieser PI Global Value Fonds hat jetzt, unser Flaggschifffonds hat jetzt 10,5 Jahre plus Track Record. Die ersten Investoren, die wir hatten, haben die Krise voll mitgemacht, weil ich im März 2008 voll investiert war. Damals war es mir nicht so eindeutig, dass man Liquidität aufbauen sollte, wie es jetzt ist. Und ich habe dann im Fallen umgeschichtet. Ich habe Verluste realisiert, gefallene Titel verkauft, um Titel, die besonders stark gefallen waren, die aber aus meiner Sicht hohe Qualität hatten, hineinzukaufen. Das war einmal American Express, die von 60 auf 10 gefallen sind und die vom Markt irrtümlicherweise als Bank- und Finanzunternehmen gesehen wurden, aber als Zahlungsdienstleister eigentlich kaum bis keine Bilanzrisiken hatten, extrem billig waren. Ähnliches bei Richemont, dem Luxushersteller, den sie für 5 Euro bekamen, oder Franken sogar. Ähnliches bei Anheuser-Busch, die mit InBev fusioniert hatten in dieser Zeit und dann, dadurch, dass sie aus dem amerikanischen Index fielen und ein belgisches Unternehmen wurden, aus den großen indexnahen Produkten in den USA rausfielen. Dieser große und gute Konzern wurde völlig heruntergeprügelt und steht mittlerweile bei 1300% und mehr plus, weil er eine Zeit lang nicht in den großen US-Indizes war. Das heißt, die Krise ist immer eine Chance und wir haben gezeigt, dass wir, wenn es mal rappelt, besonders gut sind. Denn in den 2 Jahren nach der Finanzkrise haben wir um 46,4% outperformed. Wenn Sie jetzt über den Fonds nachdenken, dann denken Sie nicht zu lange nach. Ich sage das mal so plakativ, denn das ist ja unser Job. Also wenn Sie drin sind oder wenn Sie von diesen Dingen profitieren wollen, dann sollten Sie jetzt drin sein. Denn wenn es dann rappelt, dann ist man vielleicht doch zu nervös. Aber wir haben jetzt mittlerweile die Erfahrung mehrerer Krisen. Wir haben die Finanzkrise durchgemacht, wir haben die Eurokrise durchgemacht. Und wir bereiten uns auf die nächsten Turbulenzen auf den Märkten vor. Wir freuen uns auch ein bisschen darauf, weil es dann, wie gesagt, immer auch sehr schöne Chancen gibt. Wir wollen 10% für Sie erreichen. Wir haben erreicht 8,3%. Wir freuen uns drauf, tätig zu sein für Sie. Und jetzt stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. Ich sehe hier eine von Dr. P. Erstmal guten Tag. Herr Otto, guten Morgen. Ab 2.01.19 Investmentsteuerreform auf Fonds heißt Vorabpauschale vom Sparerfreibetrag. Ihre Fonds davon betroffen. Ich habe das Thema Steuern immer stark gemieden. Ich bitte Sie, da eine E-Mail an uns zu schicken. Die Kapitalmarktanalyse ist mein Job. Ich weiß, dass die Investmentsteuerreform da auch wirkt oder auch Auswirkungen hat, aber ich kann es Ihnen beim besten Willen nicht sagen, ist nicht mein Bericht. Ich würde mich erkundigen. Schicken Sie uns bitte nochmal eine Mail und dann bekommen Sie eine Antwort. Gibt es sonst Fragen? Ich sehe im Moment noch keine Fragen im Chat.
Genau, Sie können das im Chat eingeben oder über die Sterntaste und dann per Telefon sprechen, ja. Herr Born?
Genau. Also, wenn Sie sich telefonisch zu Wort melden möchten, dann können Sie über die Sternchen und 1-Taste an Ihrer Telefontastatur sich bemerkbar machen. Ich werde Sie dann lautschalten. So, wir haben eine Wortmeldung.
Ja.
Ja, guten Tag, Herr Professor Olle. Mich würde mal interessieren, die Entwicklung bei IBM, die ja eigentlich der Warren Buffett fast komplett abgestoßen hat, wie das momentan einzuschätzen wäre.
Ja, wir haben sie ja auch nicht in den Fonds. Wir haben dann irgendwann auch gesagt, wir machen lieber auch Apple. Die Aktie ist ja nicht teuer in dem Sinne, aber man hat sich eben hoch verschuldet. Man hat bislang Bilanzkosmetik betrieben. Und irgendwie schafft es IBM nicht, zu echtem Wachstum zurückzukehren. Kann ich sagen, bei 5% Dividende und bei einem KGV von 8,4 kann ich das mal riskieren. Würde ich auch sagen. Aber für uns ist es jetzt nicht so attraktiv, weil wir irgendwie, wenn einmal der Wurm drin ist, ist er immer drin. Und man hat das ja bei anderen Ikonen gesehen, General Electric, oder irgendwann hören eben auch die Schönsten. Irgendwann werden die schönsten und größten Blue Chips alt und müde. Und das können wir hier nicht ganz ausschließen. Also wahrscheinlich sind sie schon länger drin, wenn Sie so fragen. Wenn man jetzt einsteigt mit einem KGV von 8 und der Dividende, ja, vielleicht. Aber ganz so viel Hoffnung und Euphorie kann ich da nicht, oder Positives kann ich da nicht verbreiten. Man muss sehen, vielleicht klappt es ja noch mit dem das Schiff rumzureißen. Also es ist ja nicht in der Krise, aber sie kommen irgendwie nicht wirklich voran.
Ja, das stimmt. Ja, vielen Dank für die Auskunft.
Falls noch jemand Wortmeldung hat, Sternchen und 1-Taste auf Ihrer Telefontastatur.
Wir haben einiges an spannenden Unternehmen. Wie gesagt, in den Emerging Markets schauen wir. Wir haben nächsten Montag, Dienstag wieder Anlageausschuss, wo die neuen Unternehmen präsentiert sind. Also uns gehen sie nicht aus. Ich kann sie natürlich nicht alle hier präsentieren. Eine kleine Sache, die wir aufgestockt haben, zu der ich gerade noch vielleicht den Namen nennen darf, ist die Firma United Internet. Inhaber geführt, europäischer Marktführer. Der Ralf Dommermuth ist 55, hat noch viel Spaß am Unternehmen. Der Vorstand besteht aus 2 Leuten, ihm und dem Finanzvorstand, ist seit langem stabil. Aus Sondereinflüssen auch stark gefallen, der Kurs, halten wir für sehr attraktiv.